Ich darf herzliche Grüße sagen von den Geschwistern meiner Heimatgemeinde, auch von den Geschwistern vom Missionswerk Friedensbote. Zum Teil wissen die, dass ich hier bin und außerdem habe ich Generalauftrag. Ich habe einen Flyer mitgebracht vom Missionswerk über die Arbeit in Abchasien. Wird vielleicht nicht jeder wissen, wo dieses Land liegt, Abchasien, also im Osten Europas. Ist eine Teilrepublik von Georgien oder eine abgespaltene Republik von Georgien und es ist ein Land, was sehr offen ist für das Evangelium. Die Abchasen bezeichnen sich per se alle als Christen. Wahrscheinlich war dort der Apostel Thomas und auch der Matthäus dort in Abchasien. Also sie haben drei bekannte Apostel, auf die sie sich berufen, die dort in Abchasien ihren Dienst getan haben. Und noch ein bekannter Name ist der Simon, nicht der Simon Petrus, sondern Simon der Kanaanäer. Und der soll wohl dort auch hingerichtet worden sein von den Römern. Es gibt keinen Grund, das zu bezweifeln. Auf jeden Fall berufen sie sich auf diese christlichen Traditionen. In Wahrheit aber hat dort Dämonenglaube und Geisterglaube Einzug gehalten. Und das ist ein großes Problem, da darf man gern mit für beten, aber die Abchasen haben zumindest ein offenes Ohr und wenn man dort evangelisiert, bekehren sich auch immer wieder Menschen. Der Bruder, der dort für uns die Arbeit hauptamtlich leitet, hat dort auch schon 7 Gemeinden gründen dürfen, ist ausgezeichnet worden von der abchasischen Regierung als Held der Nation, hängt damit zusammen, dass die Hilfsgüter, die dort ins Land kommen von uns als Missionswerk, so eine große Hilfe sind, dass die bis in allerhöchste Regierungskreise hinein wahrgenommen wurden. Die russisch-orthodoxe Kirche, die ist dort auch sehr zugange und wir sind als Baptistengemeinden denen in Dorn im Auge und der irgend so ein hochgestellter Bischof, der ist zum Präsidenten gegangen und hat gesagt, ich möchte, dass sie die Christen verbieten. Und da hat der abchasische Präsident gesagt, wenn sie so viel für die Bevölkerung tun wie die Christen, dann dürfen sie wiederkommen. Und hat ihn zur Türe hinausgewiesen. Ja, das nur nebenher, nehmt die Flyer mit, wer sich für interessiert. Und wertvoll ist uns, wenn ihr mit für diese Arbeit betet. Ja, nun bin ich angekündigt worden, um einen Lebensbericht zu geben. Ja, irgendwie ist mir dieser Schuh eigentlich zu groß. Ja, Lebensbericht, da hat man vielleicht Männer im Hinterkopf wie David Livingston oder Hudson Taylor, der China-Missionar oder viele, viele Namen. Ja, irgendwie passe ich in diese Reihe nicht hinein, aber trotzdem, mit Gottes Hilfe, versuche ich ein bisschen was zu sagen, was vielleicht auch für den einen oder anderen heute wertvoll sein kann. Aber ich will damit nicht anfangen, ehe ich zunächst auch aus Gottes Wort was gesagt habe, und das soll der erste Teil sein, dass ich aus einem Psalm etwas uns sage. Und dieser Psalm, der hat sehr viel mit mir zu tun, eben auch mit dem Thema, um das es geht, mit diesem Lebenszeugnis. Und danach etwas dann aus meinem Leben. Ich lese uns mal den Psalm 32 und dann einige Gedanken dazu. So, und schon vorweggenommen, dass dieser Psalm sehr viel mit mir zu tun hat. Psalm 32 ab Vers 1, ein Psalm von David, ein Maskil. Glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund, meine Sünde, und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss, bei großer Wasserflut ihn werden sie nicht erreichen. Du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Viele Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch an dem Herrn und frohlockt, ihr Gerechten, und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Bis hierher der Bibeltext. Herr David hat also diesen Text, diesen Psalm geschrieben, und wir haben hier ein Zwiegespräch oder ein Gespräch, was zunächst, wo sich David an uns alle wendet, an alle seine Zuhörer, zunächst an die Menschen im Volk Israel, aber auch wir genauso, wie wir heute hier sitzen. David preist diejenigen glücklich, die ihre Hilfe von Gott her erwarten und die nicht nur Hilfe allgemein für die Lebenssituation erwarten, sondern die ganz bewusst mit ihrer Sündenlast zu Gott kommen und Vergebung von ihm her erwarten und auch erfahren wollen. Und dann kommt dieses konkrete Sündenbekenntnis, was wir nicht genau im Wortlaut haben, was David wohl gebetet haben mag, aber David erinnert uns an die Situation mit David und Bathseba, den Mord an Uriah, eine der dunkelsten Stunden im Leben des David. Aber, so wie das jemand mal schön formuliert hat, in Christ darf fallen, ja, in Christ fällt auch. Jakobus sagt, wir alle straucheln oft, Christen fallen auch. Aber es ist wichtig, dass man wieder aufsteht. Und genau das hat David gemacht. Auch wenn das ein bisschen gedauert hat, David wusste, bei wem er Vergebung der Sündenschuld bekommen konnte. Und er hat sie auch erfahren. Psalm 32, der Vers 8, ist so ein Stück der Kern und der Mittelpunkt des Psalms. Dort antwortet Gott auf das Gebet, auf die Bitte des David hin. Und dann kommt noch einmal eine Ermahnung, Vers 9, David sich nochmal an alle seine Zuhörer wendet und dann zum Schluss, dann endet der Psalm ähnlich wie er begonnen hat, noch einmal mit einer Ermunterung, mit einem Lobpreis. Das zum Überblick, jetzt einige Gedanken im Einzelnen dazu. Dieser Psalm ist also ein Maskil, das ist ein griechisches Wort, Entschuldigung, ein hebräisches Wort im Psalm. Und dieses Maskil meint Unterweisung oder kunstvoll gestaltetes Lied. Das kann das beides bedeuten, Unterweisung. Dem David ist es also wichtig, lernt aus meinen Fehlern. Ich habe nicht alles richtig gemacht und jetzt kann ich auch wirklich buchstäblich in der Ich-Form reden, ich habe auch nicht alles richtig gemacht. Aber es ist wichtig, dass wir voneinander lernen, dass wir von den Männern aus Gottes Wort lernen und es wenn möglich besser zu machen, beziehungsweise auch in den Fehlern lernen, auch wieder aufzustehen. David befindet sich in der Lebensschule Gottes und er wünscht sich, dass es andere besser machen, beziehungsweise ebenso zurückkehren von Schuld und Sünde, wie er das tun durfte. Unterweisung, es ist die Frage, sind wir beratungsresistent? Vielleicht habt ihr das auch so gesehen, erfahren, gehört, vielleicht selbst schon gemacht. Mir ist das mal passiert in der persönlichen Seelsorge. Ich habe versucht, einem Menschen Ratschläge zu geben. Und dann war das Ende des Gespräches in etwa so, ich weiß jetzt, was ich tun sollte, aber ich werde es nicht tun, weil ich es nicht will. Ja, und da steht man irgendwie gebügelt da. Und dann ist man mit dem Latein am Ende. Beratungsresistent. Ist eigentlich traurig, wenn man von Gott her weiß, was man ändern sollte, was man tun sollte, aber aus persönlichen Befindlichkeiten dann sagt, nee, ich werde es nicht tun, weil mir es nicht gefällt. David meint das so, wenn du das erkannt hast, Maskil, Unterweisung, dann ändere es auch. Glücklich der, dem die Übertretungen vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Und gleichzeitig auch glücklich, Vers 2, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Vers 3, Vers 4 haben wir das Ergebnis dessen, wie der David sich verhalten hat. Ich erinnere noch einmal, David hat also diese schöne Frau gesehen, Bathseba, wie sie sich auf dem Dach ihres Hauses gereinigt hatte von ihrer Verunreinigung und nackt gebaden hat. Und David ist seinerseits auf dem Dach auch spazieren gegangen, auf sein Palastdach, und hat in gar nicht so weiter Entfernung eben diese Frau gesehen. Und es blieb eben nicht bei diesem ersten Blick, sondern kam der zweite, dritte Blick dazu, dann das Gedankenkarussell und dann die Begehrlichkeiten. David lässt nach ihr schicken. Und seine Diener, die sich auch in seinem Auftrag erkundigt haben, die formulieren das sehr deutlich als mehrere Warnungen. David, das ist Bathseba. Das ist Bathseba, die Frau des Uriah. Halt, stopp, das ist eine verheiratete Frau. Aber David lässt sich von diesen Stoppschildern nichts sagen. Ja, nenne ich nochmal dieses Wörtchen beratungsresistent. Und er lässt sie holen. Ich weiß nicht, was er für Gedankengänge dabei gehabt hat. Vielleicht hat er sich gesagt, ach, wir unterhalten es nur ein bisschen. Naja, wie dem auch sei, es ist Ehebruch daraus entstanden. Blieb nicht nur beim Ehebruch, Bathseba war schwanger. Dann hat er diese Intrige sich einfallen lassen, den Mann von der Kriegsfront zurückholen, dass er nach Hause geht, um mit seiner Frau zu schlafen, um dann das Kind, was im Mutterleib der Bathseba war, dann dem Ehemann anzuhängen. Aber hat nicht funktioniert. Dieser Uriah war so gottesfürchtig und auch seinem Herrn, seinem David, treu ergeben, dass er es nicht übers Herz brachte, es sich zu Hause gut gehen zu lassen, währenddem an der Kriegsfront gekämpft wurde. Und so ging er eben nicht nach Hause. Und dann schickt David den Uriah, diesen treuen Diener, mit dem eigenen Todesurteil zurück zur Front. Und durch das Schreiben, was David verfasst hatte, bewirkte es, dass Uriah an der Front umkam. Also in dem Brief war das so formuliert, dass der Heerführer den Uriah gerade an die Stelle hinstellen sollte, wo die Kämpfe am heftigsten tobten, wo die Gegner die besten Bogenschützen hatten. Und dann sollten sie dort angreifen und ohne dass das der Uriah wusste, sollten die anderen dann in Rückzug ganz schnell machen, dass der Uriah die einzige Zielscheibe darstellt und das eben nicht überleben sollte. Und so wie dieser teuflische Plan ausgedacht war, so hat es dann auch funktioniert. Uriah ist gestorben. David kann sich nach der Trauerzeit der Bathseba zur Frau nehmen. Jetzt ist alles irgendwie offiziell. Das Kind, was geboren werden würde, würde man ganz offiziell auch dem David anrechnen und alles schick. Naja, gut, ein paar haben es schon mitbekommen. Die Diener, die unmittelbar im Palast zu arbeiten hatten, die wussten schon, was passiert war. Aber die waren ja zum Schweigen verpflichtet. Also doch alles gut. Und jetzt sind wir wieder beim Psalm. Nein, eben nicht alles gut. Alles gut bis dahin, wo der Nathan seine Nase zur Türe reingesteckt hat? Nein, auch nicht bis dahin alles gut. Es war eine fürchterliche Zeit für David. Bis dahin, bis Nathan kam, war es eine fürchterliche Zeit. Und wir lesen es in diesen zwei Versen. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommerkluten. Wenn wir den Psalm 51 noch dazu nehmen, wo der König David ebenfalls die Situation aufarbeitet. Psalm 38 könnte man noch dazu nehmen. Wir lesen aber mal nur den Psalm 51 noch dazu. Vers 10. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. So werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Man würde heute formulieren, der David hatte eine schwere Depression. Vielleicht würde man auch sagen, der hat einen ganz schweren Burnout. Trifft wahrscheinlich beides zu, sind ja auch ähnliche Symptome. Und es war Gnade Gottes, dass er den Propheten Nathan schickte, um den David auf seine Sünde aufmerksam zu machen. Diese Zeit, in der David meinte, es ist unter den Teppich gekehrt, es ist alles so, zumindest offiziell in bester Ordnung, war eine zermürbende Zeit für David und überhaupt nicht angenehm. Meine Verwandten stehen von ferne, so lesen wir es im Psalm 38. Das heißt, er hatte viel Gefolge um sich herum, viele Verwandte, seine Frauen, seine Kinder, die Bediensteten, seine treuen Berater stehen von ferne, innerlich isoliert der David, mit sich und der Welt im Unreinen und von Gott ganz schwer mit der Sünde und durch das Gewissen ganz schwer belastet. Misserfolge, Sorgen, Unruhe, Schlaflosigkeit, lustlos, antriebslos, Burnout-Symptome. Es lohnt sich da auch mal, sich intensiver damit zu beschäftigen. Wenn das und solches und ähnliches in deinem Leben sich vorfindet, dann darf man zumindest mal nachfragen, Herr Jesus, ist das in meinem Leben, weil du mit mir andere Pläne hast, als ich das so für mich gewählt habe? Ist das vielleicht von dir, dass du diese Situation schenkst, um mich zurückzuholen? Bei David zumindest war das. Und ich nehme es schon mal vorweg, bei mir war es auch so. Nochmal zurück zu David. Ich stelle euch mal eine Frage, dürft ihr für euch selbst beantworten. Wie lange, meint ihr, ging das so mit dem David? Also von dem Ehebruch und dem Mord an Uriah angefangen, bis der Nathan zum Palast kam? Also ich kann es nur so von mir sagen, beim Lesen, und wir haben diese Begebenheit sicher alle schon mehrfach gelesen, Kinderstunde gehört, habe ich immer so den Eindruck gehabt, ja, es wären ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate gewesen sein. Nein, das war fast ein Jahr, ungefähr ein Jahr. Eine fürchterliche Zeit für David, zermürbend. Und dann kommt Nathan mit diesem Beispiel, da ist dieser reiche Mann, der bekommt Besuch und der will ja seinem Besuch ja was vorsetzen, aber er nimmt nicht ein Schaf, ein Lamm von seiner eigenen großen, großen Herde, sondern der schickt seinen Diener los, um das Lamm zu holen von diesem alten, armen Mann, der ein einziges Tier hat und das bei sich aufgenommen hat wie ein Kind und darf bei ihm im Haus schlafen, und so beschreibt das der Nathan. Aber dieser reiche Mann, dem ist es leid um eins von seinen vielen Schafen, und er schlachtet das einzige Lamm von diesem alten Mann. Ja, David ist aufgebraust und sagt, wer ist dieser Mann? Der ist ein Kind des Todes. Der hat die Todesstrafe verdient, dass er so diesem armen Mann das Einzige, was er hatte, so weggenommen hat. Und Nathan zeigt mit dem Finger auf David, du bist der Mann. Du hast das gemacht. Du hast gerade eben dein eigenes Urteil gesprochen. David tut Buße. Und das ist ein ganz bewegender Moment, weil David versteht, für die Sünde, die ich getan habe, gibt es nach alttestamentlichen Vorgaben keine Handlungsanweisung. Ja, noch nicht mal ein Opfer, im Gegenteil. Die Opfer im Alten Testament, die waren für versehentlich begangene Sünde. Für Sünde mit erhobener Hand, also das ist die Formulierung des Alten Testamentes, meint zu Deutsch, für bewusst begangene Sünde gab es nur die Todesstrafe. David wusste, für das, was ich getan habe, gibt es kein Opfer vor Gott. Ich habe den Tod verdient. Aber David hat nicht nur dieses Denken vom Gesetz her oder dieses ausschließliche Gesetzesdenken, sondern David hat ganz viel von Gott verstanden, wie Gott ist und wie sich Gott zu aller Zeit den Rettungsweg gedacht hat. Nämlich zu aller Zeit schon über den Weg der Gnade. Vergebung der Sünde, und Gott will gnädig sein. Auch wenn im Alten Testament nicht bekannt war, auf welcher Basis kann denn dieser heilige und gerechte Gott Sünde wegnehmen, denn die ist doch noch da. Nur dass ich sage, Gott, es tut mir leid, dass ich das getan habe, ist die Sünde ja nicht weg. Wie kann denn dieser heilige, gerechte Gott mit dieser Tatsache, mit diesem Dilemma umgehen? Sünde noch da, aber die Sünde demjenigen vergeben, wie geht das zueinander? War im Alten Testament nicht bekannt, aber wir wissen es, der Herr Jesus, er hat letztendlich die Strafe für alle Sünde getragen, auch für die im Alten Testament, und damit die Sünde aus dem Alten Testament auch endgültig weggenommen und die Lösung dafür geschafft. Im Alten Testament haben die Opfer die Sünde zugedeckt, der Herr Jesus hat sie ausgelöscht. Und David nimmt das, Psalm 51 nochmal, dieser Querverweis, auch so dankbar an und weiß, dass Gott aus Gnade dem die Sünde vergibt, der sie eben bekennt. Aber auch hier, wenn wir im Psalm 32 bleiben, so tat ich dir, Vers 5, so tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. David wusste das innerlich, nicht aus einem Gefühl heraus, aus einer festen Gewissheit. Gott hat vergeben, die Sünde ist weg, wie Gott das auch immer machen kann, aber sie ist weg. Vergeben, ausgelöscht. Du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Eine Sünde, für die es kein Opfer im Alten Testament gab. Vers 6, wieder die Ansprache an alle seine Zuhörer. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Jesaja Kapitel 64, 4 könnte man als Querverweis dazu lesen. Wir haben als Christen immer die Möglichkeit, zu Gott zu beten. Gott hat keine Sprechstunde, an die wir uns irgendwie halten müssten. Und demjenigen, der mit seiner Schuld zu Gott kommt, der hat auch immer Zutritt zu Gott. Aber trotzdem andererseits schenkt Gott nicht zu jeder Zeit die Gelegenheit, sich zu Gott zu wenden. Also als Ungläubiger gibt es gewisse Zeitpunkte, die Gott wirkt und die man dann ergreifen kann als Gelegenheit, um sich zu Gott zu wenden. Und dann sind solche Gelegenheiten auch wieder vorbei. Das drückt sich praktisch dadurch aus, dass die Menschen einfach tagtäglich abgelenkt sind, stecken im Berufsleben oder in den jeweiligen Situationen und kommen gar nicht zum Nachdenken über Gott, über eigene Schuld und über die Lösung dieses Sündenproblems in dem Herrn Jesus. Aber von Zeit zu Zeit rührt Gott durch den Heiligen Geist selbst das Herz eines Menschen an und macht es durch den Heiligen Geist deutlich, überführt von der Sünde, von Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und in diesem Moment hat dann der Mensch die Chance, die Möglichkeit, zuzugreifen, den Rettungsweg zu gehen über den Herrn Jesus oder das Ganze einfach abzulehnen. Hiob 33, das Ganze tut Gott mehrmals im Leben eines jeden Menschen. Und jeder Mensch hat die Chance, sich zu Gott zu wenden. Aber man kann diese Chance auch ablehnen. Und deswegen die Ermahnung auch hier, deshalb soll jeder Fromme zu dir beten. Du bist ein Bergungsort, vor Bedrängnis behütest du mich, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Und dann Vers 8, und ich sag's schon mal vorweg, dieser Vers ist mir am 16.03.2013 so ganz, ganz wichtig geworden, in mein Leben hineingesprochen, als Zusage Gottes. Gott wendet sich an David und auch an jedem, der das für sich in Anspruch nehmen möchte. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Welch ein Trost, welch eine Zuversicht, gerade auch in dieser Zeit, wo wir mancher Problematik recht hoffnungslos gegenüberstehen. Wie sollen wir uns verhalten? Welche Entscheidung ist richtig? Wo ist die Weisheit, das eine abzulehnen, das andere so zu entscheiden? Von Gott soll es kommen. Er will uns führen, er will uns unterweisen. Eine wunderbare Zusage auch in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Nun ja, die Entscheidung über das Gehen an der Hand Gottes oder Gott abzulehnen, diese Entscheidung liegt bei einem selbst. Und so der Vers 9, Vers 10. Seid nicht wie Ross, wie ein Maultier ohne Verstand. Viele Schmerzen hat der Gottlose. Das sind mahnende Worte auch für die Menschen um uns herum. Ja, man kann Gott die Bank vor die Tür setzen. Man kann Gottes liebevolles Werben auch negativ beantworten, indem man sagt, das will ich nicht. Ich weiß nicht, Mary, darf ich das Beispiel von deiner Patientin sagen? Es fällt mir gerade so ein. Mary ist in der Intensivpflege und betreut eine Patientin, die auch im leicht komatösen Zustand ist. Sie kann nicht sehr viel selbst äußern, mal den Kopf nicken, wenn sie was bejaht, aber nicht sprechen, wird künstlich beatmet, künstlich ernährt. Und Mary betet immer mal mit ihr. Und dann hat es der Herr ihr aufs Herz gelegt, auch mit ihr zu beten im Bezug auf Sündenbekenntnis. Und sie hat dann gesagt, du darfst es gerne dann auch für dich im Herzen mit einem Amen bekräftigen und dass sie Vergebung ihrer Lebensschuld bekommen kann, um den Herrn Jesus als Herrn anzunehmen. Und dann hat die Mary dann noch so formuliert, willst du das so auch für dich im Herzen bejahen? Und dann hat sie das mit einem entschiedenen Kopfschütteln abgelehnt. Und das Interessante ist, die hat bisher noch nie den Kopf geschüttelt, sondern entweder keine Regung oder vielleicht in irgendeiner Lebenssituation bei irgendeiner Frage mal mit dem Kopf genickt. Aber Kopf geschüttelt, das war bisher seit ihrem Unfall, den sie hatte, nicht ein einziges Mal. Aber Gott ablehnen, dafür kriegt man die Energie. Wie bitter. Ja, und dann hat Mary noch dann gesagt, soll ich in Zukunft lieber für dich zu Hause beten, nicht so mit dir gemeinsam, ja, Kopfnicken. Schade. Es ist leider so, dass viele Menschen mit ihrer letzten Energie die rettende Hand des Heilands ausschlagen, zu ihrem eigenen Verderben. Viele Schmerzen hat der Gottlose. Ja, das ist leider so. David schließt mit dem Vers 11, und fasst das Ganze noch einmal zusammen. Freut euch an dem Herrn und frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Ja, wenn man den Herrn Jesus aufgenommen hat, wenn man Vergebung der Lebensschuld erfahren hat, wenn man den himmlischen Richter zum Vater bekommen hat, dann ist das ein Grund, um wirklich zu jubeln. Und wenn man Gottes Führung im persönlichen Leben erfährt, dann ist das ein Grund, um zu jubeln und dankbar zu sein. Ja, und genau darum soll es also jetzt in diesem zweiten Teil gehen, wo ich auch von diesem Psalm her dann Bezug nehme zu meinem Leben und beginne mit ein paar einführenden Sätzen. Ich bin in einem christlichen, gläubigen Elternhaus aufgewachsen und bin da auch sehr dankbar dafür. Und wie das in jeder christlichen Familie ist, da gibt es gute Dinge und wertvolle Dinge, die ich nach wie vor auch an meinem Elternhaus schätze und sehr, sehr dankbar bin. Ich hatte liebevolle Eltern. Mein Vater ist beim Herrn schon lange. Meine Mutter darf es soweit gut gehen. Und sie haben mir den Herrn Jesus lieb gemacht. Und ich habe auch in meinem Elternhaus gelernt, dass man sein Leben nach Gott hin ausrichten sollte. Andacht und gemeinsames Bibellesen und Beten spielte eine große Rolle, immer. Aber es gab auch Dinge, wo ich jetzt im Nachhinein weiß, ja, das hätte man durchaus besser machen können, nein, müssen. Aber so ist das bei uns allen. Dann machen wir Dinge besser und dafür andere schlechter. Aber wir wollen ja lernen. Meine Eltern hatten eine Firma und jetzt wird es also ein bisschen konkreter, noch eine Vorbemerkung. Auch wenn ich vielleicht jetzt ein, zwei Dinge sage, die es mir dann in meinem Leben auch schwierig gemacht habe, so wollte ich unbedingt vorweg schicken, dass es da keinerlei Groll mehr in meinem Herzen gibt, keine Vorwürfe, Vorhaltungen meiner Familie gegenüber. Das sind die Dinge, die auch nicht in Ordnung waren, auch alle bereinigt. Und ich will da versuchen, auch nur ganz, ganz wenig oder eigentlich nichts zu sagen. Mal sehen, was rausrutscht. Aber dass ihr das schon von vornherein wisst, es ist alles gut und es ist Frieden darüber, was geschehen war. Ja, gläubiges Elternhaus, Gemeinde aufgewachsen und meine Eltern hatten eine Firma. Firma für Unterhaltungselektronik. Zu Spitzenzeiten hatten wir 19 Angestellte, mehrere Filialen, Jena, Zwickau, Meran. Und irgendwann hat dann mein Vater gesagt, ich hab's Alter, und hat die Firma meinem Bruder und auch mir übergeben. In dieser Zeit, auch schon etwas davor, also in dieser Zeit des Umbruchs, dass die Eltern sich mehr und mehr zurückgezogen haben im Firmengeschehen und mehr mein Bruder und auch ich dann Dinge in der Firma übernommen haben, wuchs in mir der Gedanke und der Wunsch, ins Werk des Herrn zu gehen. Und da gab es auch ganz konkrete Dinge, also nicht nur irgendwie ein Gefühl, vielleicht kennt das auch mancher von euch, dass man bei Missionsvorträgen, die man doch in der Gemeinde immer mal wieder hört, dass da das Herz ganz besonders anspringt und man irgendwie auch so dieses Drängen hat, ach, wenn ich dort nur irgendwo in Afrika oder weiß nicht wo, Lateinamerika, da mitwirken könnte, um Gottes Wort weiterzugeben. Also mir ging es oft so, auch schon als Kind, dass man, ja, da war das ja scheinbar unmöglich, ne? Ich bin ja auch ein DDR-Kind und da wusste man, aus der DDR kommt man raus, wenn man dann mal 65 ist, also Rentner und dann für die DDR nicht mehr besonders wichtig, dann durfte man auch ins Ausland, ins Westliche. Ja, so war das eigentlich zumindest als Kind kein großes Thema. Aber dann gab es konkrete Situationen. Ich durfte in einem Missionswerk ehrenamtlich auch immer mal was mittun und war da immer so auch ganz im Herzen berührt. Und eines Tages war das dann auch mal so, wir hatten in der Firma so Dienstberatung, Dienstbesprechung und dann habe ich da mal so nebenher gesagt, also ich weiß nicht, ob mein Platz immer in der Firma ist. Ich würde so gern auch für den Herrn was tun. Ja, damals habe ich eine sehr, sehr deutliche Abfuhr bekommen. Und das ist jetzt das eine Negative, was ich nun doch sagen muss, weil es zum Leben dazugehört. Mir wurde schon von Kindheit auf immer gesagt, was Gottes Wille für mich ist. Also ich hatte da gar nicht so viel Spielraum, was selbst zu entscheiden, sondern das haben die anderen für mich gemacht. Und so wurde mir dann auch sehr deutlich erklärt, dass mein Platz in der Firma ist und nicht im Werk des Herrn. Ja, so war's halt. Es gab dann immer wieder auch konkrete Situationen, wo ich wusste, Gott redet zu mir. Und ich habe dann auch Gelegenheiten genutzt, um mit bekannten Brüdern, mit dienenden Brüdern, die auch im Werk des Herrn schon lange unterwegs waren, um mit denen zu sprechen. Und habe dann immer so sinngemäß gesagt, ich weiß nicht, ich denke, der Herr, der will mich in seinem Dienst haben. Was meinst du dazu? Ja, was sollten die sagen? Die konnten ja nicht sagen, ja, das musst du machen oder nein, das darfst du nicht machen. Die haben von sich ein bisschen erzählt. Die haben erzählt, wie kann man denn Gottes Willen erkennen? Und letzten Endes blieb es so für mich offen. Obwohl ich wusste, es ist dran. Es gab dann in dieser Zeit auch mal ein konkretes Angebot. Ich hätte in einem Missionswerk anfangen können. Und ich habe zu dieser Zeit dann angefangen zu beten. Gott, also einen Deal habe ich gemacht mit Gott. Gott, du kümmerst dich um die Firma. Und wenn ich dort entbehrlich bin, wenn ich dort raus kann, in welcher Form auch immer, dann bin ich für dich da. Also Gott, Firma, das ist dein Problem. Und dann stehe ich für dich zur Verfügung. Ja, damals habe ich gedacht, das wäre so okay und hat damit versucht, auch meinen Frieden zu machen. Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass man mit Gott so einen Deal nicht schließen kann, sondern dass es eben Situationen gibt, da erwartet Gott eben von dem wiedergeborenen Gläubigen den ersten Schritt gehen und Gott geht weiter. Also diese Bereitschaft auch mal deutlich zu sagen, ich will es nicht nur theoretisch, sondern ich pack's jetzt an und gehe den ersten Schritt auf den Weg, den man gehen soll. Na, ich habe es nicht gemacht. Und damit sind wir bei dem Fehler, den ich da auch im Psalm 32 für mich entdeckt habe. Ich wusste es eigentlich für mich genau, das, was Gott mit mir vorhat. Und ich habe gesagt, Gott, nein, also höchstens, wenn du das eine regelst, dann mache ich das andere. Aber ebenso geht's nicht. Ich habe dann nachdem ich also einen Satz vorweg Burnout hatte und schwer krank war und so weiter und dann wieder herauskam aus dieser schwierigen Situation, hatte ich damals gedacht, Gott hat mich bestraft wegen dieses falschen Deals. Also Gott, du machst das und dann kann ich das machen. Aber jetzt etliche Jahre später bin ich mir sicher, das ist nicht nur irgendwie Strafe, Prügel von Gott, weil ich nicht gehorsam war. Nein, es ist Gnade. Weil Gott hat es so gemacht, er hat so einen Weg gewählt, dass ich aus der scheinbar so verfahrenen Situation einfach herauskommen konnte. Gott hat es einfach gnädig gewählt. Ja, was hat Gott gemacht? Der erste Burnout im Juni 2010, das ist natürlich ein schleichender Prozess gewesen über eine lange, lange Zeit, über Jahre. Eigentlich in Gesprächen mit entsprechenden Fachleuten kam das dann auch heraus, eigentlich schon 10, 15 Jahre ein schleichender Prozess auf dem Weg bergab. Hängt damit zusammen, dass ich auch in meinem Leben zu wenig Erholungsphasen hatte, also mehr gegeben als auch als Auftanken wieder zurückkam. Also man vergleicht das ja so mit einer Batterie und dann gibt man Energie ab und ab und dann muss man aber auch aufladen. Und wenn man nicht genügend auflädt, dann ist der Akku irgendwann alle. Ja, und so kann man es vielleicht ein Stück weit erklären. Also jedenfalls im Juni 2010, der erste Burnout. Man kann, wenn man sich mit Burnout beschäftigt, dann lesen, dass es verschiedene Phasen innerhalb des Burnouts gibt, anhand von verschiedenen Symptomen. Also wenn man diesen Symptomen dann Glauben schenkt, war ich auf der letzten Stufe, also eigentlich nicht mehr therapierbar. Innerlich für mich schon abgeschlossen, spielten dann schon Selbstmordgedanken eine Rolle. Und ich war auch nicht mehr in der Lage, irgendwie selbst so viel Energie aufzubringen, dass ich was ändern wollte. Das war einfach nur noch Dienst nach Vorschrift, das war einfach nur noch dahin vegetieren. Und es sei also Gott in erster Linie der Dank, aber in zweiter Linie dann auch meiner lieben Frau, ohne die ich nicht hier stehen würde, die mich in dieser Zeit nicht nur mitgetragen hat, sondern die eines Tages in der Firma auftauchte und gesagt hat, so egal was ihr alle anderen dazu sagt, ich nehme den Michael jetzt mit. Und dann sind wir zum Arzt gefahren und bin dann krankgeschrieben worden. Und das war zunächst mal der erste Schritt auf dem Weg in eine Besserung hinein. Ich war ziemlich genau ein halbes Jahr krankgeschrieben. Zunächst mal beim Hausarzt, aber nach 2, 3 Wochen, dann ist der Hausarzt mit seinem Latein am Ende, dann muss man zum Spezialisten weiter überwiesen werden. Und das Erste, was dieser Psychologe dann zu mir gesagt hat, war, Herr Röhlig, Sie brauchen erst wieder auf Arbeit gehen, wenn Sie Lust haben. Da kann er lange warten, habe ich gedacht. Ja, also ein halbes Jahr krank, und dann wurde das nach und nach besser. Es schloss sich dann eine Kur an und der Kurarzt sagte dann zu mir beim Aufnahmegespräch, nachdem ich also ein Stück weit meine Lebensgeschichte auch dort erzählen durfte und mit vielen Rückfragen und so weiter, dann sagte der Arzt dort zu mir, Herr Röhlig, wenn Sie in Ihrem Leben nichts ändern, sind Sie in einem Jahr wieder hier. Und ich habe innerlich für mich gedacht, nein, wird nicht passieren, weil ich besser aufpasse. Und zweitens kenne ich ja jetzt die Symptome schon lange bevor es soweit ist, dass ich nicht mehr kann, also mir auch nicht mehr selber helfen kann. Und wenn ich die ersten Symptome bemerke, dann ziehe ich schon selber die Handbremse an. Also nein, zweites Mal wird nicht passieren. Ja, aber er hat doch recht gehabt. Es war dann im April 2012 der zweite Burnout. Wir hatten dann eine zusätzliche Filiale noch eröffnet. Ich war Filialleiter dort in dieser Filiale. 4 Angestellte, 500 Quadratmeter Verkaufsfläche und jede Menge Verantwortung. Und dann kam es innerhalb von einer Woche zu massiven Problemen. Ein Mitarbeiter hat gestohlen, den mussten wir entlassen, zumal der noch nicht mal einsichtig war. Der hat gemeint, darf sich jeder bedienen. Und also auch in Größenordnungen, also nicht da mal 5 Euro aus der Kasse, sondern Geräte und auch Materialien in dreistelligen Summen. Ja, eine Entlassung. Einer hat sich selbstständig gemacht, der hat gemeint, es ist eine gute Idee, wenn man sein eigener Chef ist. Und der Dritte, der hat gemeint, bei einer anderen Firma ist besser angestellt zu sein. Und er hat unsere potenten Kunden der Reihe nach angerufen und hat gesagt, ich bin dann demnächst in der Firma und ich würde mich freuen, Sie dort auch wieder zu finden. Ja, und er fand auch das als eine tolle Idee, selbst als wir ihn mit dieser Vorgehensweise konfrontiert haben. Den mussten wir auch entlassen. Und plötzlich stand ich alleine da in der Filiale. Und wie selbstständig eben auseinandergenommen heißt, selbst und ständig, habe ich dann in dieser Zeit 60, 65 Stunden pro Woche gearbeitet. Die Mary sagte dann schon immer, das hältst du nicht lang durch. Und ich habe gesagt, ich mache das ja nicht aus Spaß. Wir suchen ja Mitarbeiter, aber die wachsen nicht an Apfelbäumen. Ja, und dann kam es eben zum zweiten Burnout. Und er hat sich völlig anders dargestellt und sich eben auch überhaupt nicht angekündigt, währenddem ich beim ersten Burnout hauptsächlich emotionale, seelische Symptome hatte, depressiv war, massiv depressiv, hat es mich beim zweiten Burnout körperlich erwischt. Und plötzlich lag ich im Krankenhaus wegen Verdacht auf Herzinfarkt, was sich alles nicht bestätigt hat, körperliche Symptome, Kreislauf, Herz, aber eben vom vegetativen Nervensystem aus verursacht. Ja, und dann habe ich mich erinnert an die Worte des Kurarztes: Herr Röhlich, wenn Sie nichts ändern, sind Sie in einem Jahr wieder hier. Nun gut, ich war nicht dort in der Kurklinik, aber faktisch an der gleichen Position, eben vom Lebensstand, wieder krank. Als ich mich einigermaßen wieder berappelt hatte, auch so in Vierteljahr, knappes halbes Jahr später, durfte ich verschiedene, ja, wie nennt sich das, Seminare mitmachen, Lebenshilfsseminare, ging damals auch um Burnout und um Lebenshilfe. Ja, heile Persönlichkeit, heile Beziehung, so hieß das Ganze. Hat also damit zu tun gehabt, dass eben das eigene Leben, wie man selbst auch belastet ist, eben auch Auswirkungen in Beziehungen hinein hat, natürlich in erster Linie in die Ehebeziehung. Und dort durfte ich sein. Ja, ein längeres Wochenende und dann noch ein zweites Seminar, ebenfalls noch ein längeres Wochenende. Und ich kam im Oktober 2012 von so einem Wochenende zurück und habe zu Mary nur gesagt, ich mache so nicht mehr weiter. Die ist sehr erschrocken, hat gedacht, was hat er denn jetzt gelernt oder dort gehört, reicht er jetzt die Scheidung ein? Und sie hat gefragt, was meinst du denn damit? Und ich wusste selber nicht. Ich wusste einfach nur, so kann es nicht mehr weitergehen. Von einem Burnout zum nächsten, also ich wusste, der zweite Burnout kam total überraschend für mich und ich kann auch gegen den dritten nichts machen. Wenn der kommt, dann kommt er und darauf hatte ich keine Lust drauf. Also wusste ich, so kann es nicht mehr weitergehen, aber was nun anders machen? Und darauf hatte ich keine Antwort. In dieser Zeit war ich entbunden und bin da auch sehr dankbar, dass die Geschwister meiner Gemeinde gesagt haben, wir erwarten jetzt keine Dienste von dir, du musst erstmal selbst dich wieder berappeln. Aber als es mir wieder besser ging, habe ich dann auch mich wieder vorbereitet und in meiner Heimatgemeinde Dienste getan. Und ich weiß es noch ganz genau, ich habe mich für ein Thema vorbereitet, da ging es um Ganzhingabe. Und ich hatte manches auch darüber gelesen, Gottes Wort natürlich, aber auch ein Buch dazu. Und habe zu den Geschwistern, also vorn stehend am Podium, den Geschwistern eine Frage gestellt. Und die stelle ich auch heute mal euch. Und zwar war die Frage, wovor hättest du Angst, dass Gott es dir wegnehmen könnte? Dinge oder auch etwas, was wir genießen dürfen oder auch materielle Dinge. Wovor hättest du die meiste Angst, wenn Gott dran greift? Weil genau das ist dein Götze. Weil genau das ist dann das, was du Gott vorenthältst und wo du allein drüber herrschen und bestimmen willst. Und Gott will über alle deine Lebensbereiche Herr sein. Nun, ich stand also vorn vor den Geschwistern und habe gefragt, wovor hättest du Angst, wenn Gott dran greift und es dir wegnimmt? Und in dem Moment sprechen meine eigenen Worte zu mir. Gott nimmt meinen Mund, meine Worte und spricht sie in mein Herz hinein. Und ich wusste, ich habe die Frage nicht den Geschwistern gestellt, ich habe sie mir gestellt. Ich hatte über diesen Satz auch während der Vorbereitung nachgedacht. Aber während dem Predigen spricht dieser Satz und diese Frage zu mir. Und ich wusste auch im selben Moment die Antwort. Das ist ja nicht nebulös gewesen. Ich wusste, mein Gott ist die Firma. Nun ist es nicht so, dass ich ein Workaholiker bin, also einer, der seine Bestätigung darin findet, von früh bis spät da irgendwas zu werkeln. Nein, das war gar nicht das Problem. Ich hätte liebend gern irgendwas und die Firma an den Nagel gehangen. Das Problem war aber die Sicherheit der Firma, die Sicherheit der Großfamilie, die Sicherheit zu wissen, mein persönliches Schicksal mit Schwierigkeiten, das hängt nicht nur an mir, sondern da ist mein großer Bruder da, der kümmert sich um alles mit. Und wenn noch so ein böser Brief kommt, dann ist der ja nicht nur an mich gerichtet, sondern auch mein Bruder, der macht das schon. Und die Mutti, die hängt da auch noch mit drin und gemeinsam. Und ich muss solche ganz schwierigen Sachen überhaupt nicht allein bewältigen. Also im Fall der Fälle bei Schwierigkeiten, und die hatten wir auch in der Firma zuhauf, da lehne ich mich entspannt zurück. Die anderen machen das schon. Die machen es auch gut. Also bis jetzt ging das ja auch da gut. Die Firma, Großfamilie, das war für mich wie ein goldener Käfig. Natürlich eingesperrt. Ich konnte nicht so, wie ich wollte. Das ist der Negative dran. Aber das Positive in einem Käfig, da kann ja auch niemand von außen rein. Ne? Es ist ja immer die Frage, wer ist eingesperrt, der Löwe oder der Mensch? Der Löwe denkt vielleicht da anders herum. Aber wir sind froh, dass da ein Gitter jedenfalls zwischen ist. So ein goldener Käfig hat auch einen Vorteil. Das Negative, das Schwierige, das kann eben auch nicht direkt ran. Und das war mein Gott. Das alles aufzugeben, wirklich auf eigenen Füßen zu stehen, sich darauf verlassen zu müssen, dass Gott trägt, das war für mich ein Horrorgedanke. Und ich wusste, das ist dein Gott. Die Firma, diese Sicherheit, die das Ganze bietet, natürlich auch finanziell, das willst du nicht aufgeben. Dich um alles selber kümmern zu müssen. Womöglich erstmal in die Arbeitslosigkeit oder irgendwas. Ach, du großer Schreck. Familie, Frau, 4 Kinder. Ja, man hat ja auch Verantwortung. Man kann sich ja auch alles schönreden. Nach und nach reifte diese Frage und eben die Antwort darauf. Was ist dein Gott? Was bist du nicht bereit, Gott auszuliefern, dass Gott dran kann? Reifte dieser Gedanke und ich wusste, ich muss Gott auch diese Bereiche ausliefern, dass Gott auch Herr darüber sein darf. Und so habe ich dann irgendwann angefangen, und das hing auch mit einer Predigt zusammen, die ich anhören durfte. Da hat der Prediger die verschiedenen Lebensbereiche einsortiert wie Herzenskammern. Und an manche Kammern, da hat man eben Sicherheitsschlüssel, den Gott nicht hat. Und so muss man also das alles Gott ausliefern. Und dieser bildliche Gedanke, der hat mich da sehr beschäftigt. Und ich hatte zu dieser Zeit dann angefangen zu beten. Herr Jesus, ich gebe dir den Generalschlüssel meines Lebens und aller Kammern meines Herzens. Du darfst jetzt überall dran und ich will dir nichts mehr vorenthalten. Und das hat gar nicht sehr lang gedauert, und nicht mal einen Monat. Da hat Gott dann sehr deutlich darauf geantwortet. Und das war eben der 16.03.2013. Ich saß im Büro samstags und habe ein paar Büroarbeiten erledigt. Es gab aber nicht so viel zu tun. Und so habe ich meine Bibel genommen, die ich auch immer mit dabei hatte, und habe in meiner täglichen Bibellese weiter fortgefahren. Und da war der Psalm 32 dran. Und dann habe ich diesen Psalm 32 gelesen und beim Vers 8 sprach Gott so deutlich zu mir, also ich habe Gott nicht verbal, akustisch reden hören, aber es ist so eindrücklich gewesen, als hätte Gott verbal zu mir gesprochen. Dieser Vers ist mir so lebendig und wichtig geworden, weil er ja auch die Antwort auf meine konkrete Lebenssituation war. Ich habe gesagt, Gott, du darfst alles jetzt von mir haben, den Scherbenhaufen meines Christseins darfst du haben. Und Gott antwortet mir im Vers 8, ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Ich habe eine Zeit lang gedacht, Gott hat den Psalm nur für mich geschrieben, so ganz exklusiv. Aber ich habe inzwischen Zeit schon manche Gläubige kennengelernt, die das auch für sich behauptet hatten. Jetzt müssen wir uns den Psalm halt teilen, aber ich komme damit gut zurecht. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Das war eine wertvolle Zusicherung und ein ganz wertvoller Zuspruch Gottes. Und ich habe das auch ganz bewusst dankbar angenommen und auch Gott dafür gedankt und das auch bekräftigt nochmal. Ja, Gott, was du machen möchtest, das will ich auch zulassen. Und es hat dann ebenfalls wieder nicht lange gedauert, dann hat das Gott konkret gemacht. Und dann hat Gott gelenkt und geführt und dann war es an mir zu entscheiden, will ich diese Weggabelung so mit Gott gehen. Und konkret war es so, ich musste mich entscheiden, Firma oder Gott. Und ich hatte dafür nicht mal einen Tag Zeit, zu sagen, ich steige aus der Firma aus oder ich binde mich nochmal für Jahrzehnte an die Firma, nochmal neu. Und ich hatte immer gedacht, Gott ist besonders streng mit mir, dass er mir nur also ungefähr 12 Stunden Zeit ließ, den Nachmittag und die Nacht. Aber dann hat mir mein Bruder in einem persönlichen Gespräch gesagt, du Michael, das ist nicht, weil Gott so besonders streng war, sondern weil er gnädig war. Du hättest dich doch total zermartert darüber, wenn du eine Woche Zeit gehabt hättest. Hättest du eine ganze Woche nicht geschlafen, so brauchtest du nur eine Nacht nicht schlafen. Ja, und dieser Nacht und den Nachmittag und die Nacht habe ich gerungen. Gerungen, um Gottes Willen herauszufinden? Nee, den wusste ich ganz genau. Gerungen damit, mich durchzuringen, zu Gottes Plan doch ein Ja zu sagen. Und ich habe verschiedene Freunde angerufen, Gläubige, zu denen ich Vertrauen hatte. Und die haben gesagt, also der eine habe ich noch lebendig in Erinnerung, der sagte zu mir, du Michael, so wie du deine Frage formulierst, du hast doch die Entscheidung längst getroffen, du musst so nur noch gehen. Er hat ein Recht gehabt. Ich wusste es ganz genau. Und da könnte ich noch 20 Leute anrufen und fragen, ich wusste es ganz genau. Mary wusste es ganz genau. Aber es war eben das Problem. Firma lassen, Sicherheit aufgeben. Und ich habe das dann Wochen, Monate später so empfunden, wie einen Sprung aus dem Flugzeug mit dem Wissen, einen Fallschirm hast du nicht dabei. Ich springe raus ins Bodenlose. Und wenn Gott nicht mich auffängt, dann lande ich als Brei und Matsche in der Wirklichkeit. Ich habe dann gekündigt den GbR-Vertrag mit meinem Bruder, bin aus der Firma ausgestiegen, eine Arbeitslosenversicherung hatten wir nicht. Das hieß dann praktisch von 100 auf 0 gar keine finanzielle Absicherung. Und dann war es beinahe wöchentlich so, wir haben einen Briefkasten geleert. Und da war ein Briefumschlag drin. Und es war genau so viel drin, jeweils immer auf den Monat gerechnet, dass wir als Familie gerade auskommen konnten. Und ich habe mich nach Arbeit bemüht, dort und dort beworben, habe auch verschiedene Gelegenheitsjobs angenommen. Ich wollte ja mich auch nützlich machen. Und während dieser ganzen Zeit gebetet, Herr Jesus, was hast du vor? Und dann haben verschiedene Menschen, die wir kannten, auch schon zum Teil davor, uns angesprochen haben, gesagt, Michael, du musst was in deiner Gemeinde machen. Unsere Nachbarin, Yoga-Lehrerin, also nicht besonders christlich, diese Frau, die kam zu mir und hat gesagt, Michael, du bist in deiner Firma fehl am Platze, du musst was irgendwie für deinen Gott in deiner Gemeinde machen. Ja, okay. Weiß ich nicht genau was, aber sehr schön, dass du das so meinst. Die Grundschullehrerin unserer Kinder, mit der hatten wir damals auch Privatkontakt, die sagte, Michael, du gehst in deiner Firma kaputt, mach doch was für deine Gemeinde oder für deinen Gott. Ja, Geschwister aus meiner Gemeinde reihenweise haben gesagt, Michael, du gehst in deiner Firma zugrunde. Sieh zu, ob Gott irgendwas für dich im übergemeindlichen Dienst hat. Und nicht nur zwei, drei Geschwister, auch verantwortliche Brüder, Älteste aus unserer Gemeinde haben gesagt, Michael, Gott hat für dich was ganz anderes vorbereitet und wir beten mit für dich. Ja, dann haben wir also immer gebetet, Herr Jesus, was hast du nun jetzt konkret für uns vor? Und das war mal im August, rief eine Gemeinde an. Im Nachhinein habe ich dann auch erfahren, wie das zustande kam, aber damals wusste ich es nicht ganz genau. Eine Gemeinde angerufen und die haben gesagt, unser Evangelist ist verhindert, für September eine Evangelisation durchzuführen. Und wir haben schon hier und da angefragt, hat alles nicht sich ergeben. Würdest du für uns die evangelistische Woche machen? Es sind 8 Dienste mit Seelsorge und allem drum und dran. Könnt ihr euch vorstellen, was mein Herz gemacht hat? Ich muss das in der rechten Fußzehe wieder suchen. So viel Angst hatte ich davor. Große Angst. Aber Gott hat es bestätigt. Ich durfte dort auch sein zu 2 Diensten, dass die mich erstmal kennenlernen und ich die Situation dort. Und dann schlossen sich andere Gemeinden an, die riefen an, Michael, würden dich für Vertiefungstage oder auch andere für Evangelisation einladen wollen. Und mit einem Mal hatte ich in nicht total gefüllt, aber einen Terminkalender, wo immer wieder was drin stand, was ich für Gott tun könnte. Und das war so eine Bestätigung auch, vielleicht ist das so Gottes Weg und Gottes Wille für mich, für uns als Familie. Und dann durfte ich auch so diese verschiedenen Dienste nach und nach abarbeiten. Gott hat es auch bestätigt. Und dann war Ende Oktober Schluss. Und ich habe gedacht, die Zeit rutscht immer näher. Was soll denn dann werden, wenn jetzt nichts nachkommt? Also doch nicht der richtige Weg. Und dann hat das Gott so gelenkt, dass ein Bruder vom Missionswerk Friedensbote gerade dann zu dieser Zeit in unseren Breiten unterwegs war, zu Gemeindebesuchen. Und der durfte bei meinen Schwiegereltern übernachten. Aber mein Schwiegervater hatte nicht Zeit dazu, den ganzen Tag zu beaufsichtigen. Und dann hat er gesagt, Michael, du hast doch nicht so viel zu tun. Fahrt den doch ein bisschen spazieren, guckt euch ein paar Gemeinden an und vertreibt euch einfach die Zeit. Und so hatte ich mit diesem Bruder viel zu tun. Und dann hat dieser Bruder das so vom Herrn aufs Herz gelegt bekommen, mich im Vorstand vorzuschlagen als einen Mitarbeiter im Missionswerk. Und an einem der letzten Dienste, die ich in einer evangelistischen Veranstaltung zu tun hatte, saßen mehrere Brüder vom Vorstand des Missionswerks in den Zuschauerreihen. Und dann kamen sie danach zu mir und haben gesagt, Michael, wir sind als Vorstand uns einstimmig, wir wollen dich ins Missionswerk berufen. Und so darf ich jetzt seit dem Dezember 2013 Mitarbeiter im Missionswerk Friedensbote sein. Und Gott hat das die ganzen Jahre über immer und immer wieder sehr deutlich bestätigt, dass er mich genau an diesem Platz haben will. Ja, das ist die Kurzform von meinen letzten Lebensjahren. Und ich bin so dankbar für diese Zeit, die wir da erleben durften, für Gottes Führung, die wir erleben durften und für viele, viele Geschwister, die in dieser Zeit uns ganz besonders auf betenden Händen getragen haben. Ich erinnere mich an einen, ist auch Verwandtschaft, war eine Familienfeier. Und ich habe die Mary mit den Kindern alleine geschickt. Ich habe gesagt, nee, ich kann nicht. Ich lasse mich zu Hause im Sessel sitzen. Und dann ist, nachdem die Überredungsversuche von Mary dann allesamt gescheitert waren, die Familie alleine ohne mich gefahren. Aber das Geburtstagskind, um den es ging, der hat dann, als er gesehen hat, der Michael ist nicht dabei, sich in sein Auto gesetzt, kam zu uns nach Hause gefahren und hat gesagt, Michael, ich hatte selbst auch schon Burnout. Und es hat gar keiner in der Verwandtschaft mitgekriegt. Aber der hat gesagt, Michael, ganz egal, wie lang es dauert, es geht vorbei. Und irgendwann kommt das Licht am Ende vom Tunnel. Und dann hat er gesagt, so, ich nehme dich jetzt mit, du steigst in mein Auto, dann fahren wir auf die Geburtstagsfeier, da kommst du mal auf andere Gedanken. Und neben vielen, vielen Bibelworten und gut gemeinten Ratschlägen und Karten mit Bibelversen drauf und liebevollen Besuchen, die ich in der ganzen Zeit haben durfte, war mir dieser Besuch einer der wertvollsten. Weil da einer gesagt hat, ganz egal wie schlimm das jetzt ist, Michael, es geht vorbei. Und das ist so wertvoll, wie Gott in dieser Zeit auch Menschen gebraucht hat, um mir Mut zuzusprechen. Ja, und nicht zuletzt auch die Mary, die mich in dieser Zeit wirklich getragen hat. Die Ärzte haben damals zu Mary gesagt, gewöhnen Sie sich an den Gedanken, Ihr Mann wird nie wieder gesund und er wird nie wieder arbeiten können. Und wenn ich jetzt meinen Terminkalender anschaue, dann arbeite ich mehr als je zuvor. Aber nicht mehr mit der eigenen Kraft, sondern mit geschenkter Kraft, die Gott gibt. Und dafür darf ich dankbar sein. In Schlusssatz noch. Vielleicht habt ihr das manchmal schon gehört, ich habe das sehr oft als Lebenszeugnis schon gehört. Ich möchte die und die Situation nicht nochmal durchmachen müssen, aber ich möchte sie auch nicht missen. Und genauso darf ich es auch sagen. Ich möchte nie wieder einen Burnout haben, das ist eine fürchterliche Erfahrung. Aber ich bin dankbar trotzdem über beide Burnouts, weil sie Gott dazu benutzt hat in seiner Gnade, um mich aus den ganzen Umständen herauszuholen, die ich aus eigener Kraft wahrscheinlich nicht hätte durchbrechen können, diese Umstände. Und bin sehr dankbar für diesen neuen Lebensabschnitt und für diesen neuen Lebensweg, den Gott jetzt mit mir geht. Amen.